Lasst uns gut sein. Der Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind die Veränderung.
Ja, da sind wir wieder mit Lasst uns gut sein, der Nachhaltigkeitspodcast. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin Mario und natürlich habe ich wieder einen Gast und das ist heute
Jan Hegenberg. Hallo, guten Morgen.
Jan, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Normalerweise würde ich dich jetzt als erstes fragen, wer bist du und was machst du? Das mache ich auch gleich. Aber bei dir muss ich noch eine Frage vorweg schicken. Jan, bist du Gamer?
Ja, auch schon. Nicht so super professionell wie andere jetzt vielleicht, aber laut meiner Frau verbringe ich zu viel Zeit damit.
Okay. Kannst du dir vorstellen, warum ich das gefragt habe als erstes?
Weil ich diesen Namensvetter habe, der Counter-Strike-Songs veröffentlicht und ich glaube auch League of Legends und World of Warcraft, ne?
Ja. Genau. Genau so ist es. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf den Podcast und wie das die meisten Menschen machen, habe ich dich gegoogelt und man stößt dann als erstes tatsächlich nicht auf dich, sondern auf den Namensvetter, der aus der GEMA-Szene kommt. Und unser Podcast ist ja für Schülerinnen und Schüler in der Hauptzielgruppe bestimmt. Ja. Deswegen denke ich mir, wir sollten das mal aufklären. Das haben wir geklärt. Und dann die übliche Frage, Jan, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Jan. Ich bin eigentlich ITler die meiste Zeit meines Berufslebens gewesen. Aber ja, mittlerweile stoße ich an die Grenze, glaube ich. Und habe vor mittlerweile 10 Jahren einen Blog gegründet, der Graslutscher heißt. Und wer jetzt sich das anhört und die Augen verdreht und sagt, Blogs, ist das nicht was aus dem letzten Jahrtausend? Ja, ist es eigentlich auch. Ich habe nur angefangen, Texte zu veganer Lebensweise zu schreiben. Und weil die auf Facebook ein bisschen stiefmütterlich aufgehoben waren, ich soll stiefmütterlich nicht sagen, die waren da nicht gut aufgehoben, weil, Facebook dann meine Texte gehören, habe ich einen Blog gegründet, wo jetzt meine Texte stehen und bin dann seitdem stark vom Thema veganer Lebensweise auch zu anderen Themen hingeswitcht. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr Veganer wäre, bin ich noch, aber ich habe gemerkt, okay, es gibt leider ein paar Themen, die sind echt wichtig für unsere Zukunft und dazu steht ziemlich viel Unsinn in Zeitungen und Zeitschriften und im Internet und in Fernsehsendungen und habe es mir deswegen zur Aufgabe erklärt, diesen Unsinn so gut es geht zu entlarven und habe deswegen auch 2 Bücher dazu geschrieben, in denen ich erkläre, was eine Energiewende ist und in denen ich eben auf die häufigsten Blödsinnsaussagen im Internet einmal eingehe und versuche sie einzuordnen.
Okay, das heißt, der Name des Blogs ist eigentlich schon erklärt, Graslutscher kommt von deinem veganen Essen. Den Blog gibt es seit 10 Jahren, das heißt, Veganer wirst du schon länger sein. Seit wann ernährst du dich vegan?
Ja, es gibt nicht so den einen Stichtag, weil ich da so ein bisschen peu à peu reingerutscht bin. Dann habe ich gemerkt, in dem Kühlschrank ist halt einfach nichts Tierisches mehr. Dann bin ich das jetzt wohl. Es wird irgendwann zwischen 2010 und 2012 gewesen sein.
Okay, war es da auch so einfach, ins Restaurant zu gehen, was Veganes zum Essen zu bestellen, was anderes als Salat zu kriegen? Ja.
Nein, es war schwierig. Es war nervenaufreibend. Ich hatte absurde Unterhaltungen, weil ich einfach nur irgendwo was essen wollte. Das Wort kannten aber auch viele nicht. Es war auch schon als Vegetarier schwierig. Also wenn man in Bayern unterwegs war, hat man, wenn man einen vegetarischen Salat bestellt hat, durchaus schon mal so ein Haufen Grünes mit Hähnchenbruststreifen oben drauf bekommen. Und dann habe ich gesagt, aber ich wollte doch was Vegetarisches. Und, ja, ist doch Vegetarisch, ist ja nur Hühnchen. Und da habe ich gemerkt, okay, wir müssen, glaube ich, ein paar Definitionen erst nochmal klären.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das Lustige oder Gemeine, je nach Betrachtungsweise, ist ja im ländlichen Raum ist das heute noch so, ne? Also wenn ich irgendwo in einer Dorfgaststätte was Veganes essen möchte, dann kriege ich manchmal Bratkartoffeln mit der Begründung, das ist doch nur Speck. Und die Kartoffel drin, das ist schon schwierig, okay.
Das stimmt.
Also das führte dann zum Graslutscher, so als erster Step und einfach zu zeigen, du bist gar nicht so schräg oder du wolltest was verändern oder was waren die Intentionen damals als erstes?
Ja, ich glaube auch das. Also ganz grundsätzlich hat es mich, glaube ich, wahnsinnig genervt, wie schwierig es ist, was zu essen zu bekommen. Und langfristig wollte ich es gerne ändern. Aber es gab natürlich auch unglaublich viel Anschuldigungen, dass das gar keinen Sinn macht. Dass man damit alles noch viel schlimmer macht. Zum Beispiel, weil angeblich ich als Veganer viel mehr Regenwald kaputt mache, weil ich halt Soja konsumiere und das kommt ja aus dem Regenwald, nur dass das meiste natürlich Tierfutter ist. Da war halt eine ganze Menge Blödsinnsaussagen und ich wollte jetzt auch, ich hatte ja nicht den Anspruch, alle Menschen zu VeganerInnen zu machen irgendwie, aber es hat mich wahnsinnig gestört, dass viele Menschen ja gar nicht vor einer richtigen Entscheidung standen, weil ihnen vorher Leute erklärt haben, das sei böse oder dumm oder kontraproduktiv. Und ich dachte, okay, wäre schön, wenn wir zumindest alle dieselbe Faktengrundlage haben und sich darauf basierend alle entscheiden können, denn ich glaube, die allermeisten Menschen wollen nicht, dass man Tieren wehtut. Und da muss man eigentlich gar nicht groß rumdiskutieren. Und ja, ich habe ganz lange Fleisch gegessen, weil ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht habe und weil ich auch mich an manchen Mythen festgehalten habe, die sich bei näherer Betrachtung als eben das ausgestellt haben, als Mythen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt ist 2010, 14 Jahre her. Wie hat sich das verändert? Ja. Ist es heute immer noch so schwer oder ist die Welt besser an der Stelle?
Ja, also erstmal bin ich jetzt viel älter geworden. Das ist natürlich erstmal blöd grundsätzlich, aber was vegane Ernährung in Deutschland angeht, ist viel einfacher natürlich geworden. Ich kann jetzt zu Burger King gehen und mir da jeden von den Burgern als plant-based bestellen. Also wenn du das meinem Ich vor 14 Jahren gesagt hättest, wäre das wahrscheinlich vor Begeisterung im Kreis rumgerannt und hätte geschrien. Das, also gerade in Deutschland. Das ist immer ganz witzig, weil viele Leute Deutschland ja eher als konservativ und behäbig empfinden. Aber was das angeht, sind wir eigentlich eins der führenden Länder weltweit. Also auch wenn man es jetzt mal vergleicht mit den Niederlanden oder Dänemark oder Schweden, die ja als die supermodernen Gesellschaften immer gelten und in vielen Punkten auch berechtigt. Aber in dem Punkt, also ich war jetzt in Schweden im Urlaub, ist in Deutschland einfacher, muss man klar sagen.
So ist es. Du übernimmst Verantwortung, du willst was ändern, hast du vorhin schon gesagt, du bist angetreten, weil dich die Stammtischparolen nerven. Für wen willst du was ändern? Für dich? Oder hast du Kinder? Hast du ein hehres Ziel, was drüber steht? Was ist denn der innerliche Antrieb für dich zu sagen, so kann es nicht weitergehen? Oder streitest du dich einfach gern rum?
Ich glaube, zur Wahrheit gehört, dass ich mich auch gerne rumstreite. Ich glaube, ich könnte meinen Artikel-Output locker verdreifachen, wenn ich nicht so viel im Internet rumsitzen würde und mich mit Leuten absurd lange streite. Was natürlich aber auch dann dazu führt, dass ich in einem Thema irgendwann drin bin. Denn also wenn man konstruktiv streitet, dann erfährt man natürlich auch währenddessen eine ganze Menge darüber. Aber der eigentliche Antrieb ist natürlich, ja, das klingt jetzt pathetisch, aber das Schicksal von allen Menschen im Prinzip. Also klar, ich habe auch Kinder und natürlich wird es mir Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, dass die in einer Welt irgendwann leben, in der das Klima komplett destabilisiert ist. Aber ich glaube, meine Kinder werden wahrscheinlich global gesehen noch die beste Ausgangslage haben. Also ein paar Kinder in Uganda oder Malawi oder sonst wo oder halt irgendwo in der Zone, wo Klima Veränderungen nochmal deutlich krasser zuschlagen werden, die haben noch einen viel größeren Schaden. Und ja, da sind wir doppelt gefragt, was zu tun. Und ja, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, das ist deren Problem, ich habe keine Lust, dass Deutschland sich ständig um andere Leute kümmern muss. Also erstens haben wir natürlich historisch gesehen deutlich mehr Emissionen rausgehauen als all diese Länder. Und zweitens, diese Idee, dass wir uns davor irgendwie abschotten können und die sollen das mal alleine machen. Ja. Gerade die Menschen, die Probleme damit haben, dass andere Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, sollten bei der Klimafrage eigentlich vor jeder Fridays for Future Demo ganz die vorne Vorreiter weglaufen, sein. Denn wenn wir das Thema nicht in den Griff bekommen, dann werden eine Menge Menschen in gemäßigte Klimazonen fliehen müssen. Es werden ja keine andere Möglichkeit haben. Ja. Und all die Probleme, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, weil natürlich Deutschland in vielen Punkten nicht darauf vorbereitet war, eine Menge Menschen auf einmal aufzunehmen, werden sich vervielfachen in dem Moment. Und allein deswegen sollte man sich ja jetzt schon mal Gedanken darüber machen, wie man das ein bisschen abfedert, sinnvoll.
Wie alt sind denn deine Kinder? Ist das unsere Zielgruppe? Hören die unseren Podcast?
Ja, 16, 14, 12.
Okay. Sprichst du, das ist ja ein perfektes Alter eigentlich für so eine Themen, sprichst du mit denen auch über deine Themen? Wie geht ihr damit zu Hause um?
Noch recht wenig tatsächlich. Ich bin da in einem Zwiespalt, weil ich natürlich im Thema extrem stark drin bin und nie genau weiß, okay, wann ist der Zeitpunkt, meine Kinder aus ihrer wohlbehüteten Existenz rauszuholen, in der sie noch Kind sind und sich nicht mit globalen Problemen auseinandersetzen müssen, weil diesen Luxus ich natürlich auch hatte und erst ab einem gewissen Alter das gemerkt habe. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, okay, ich will nicht dasselbe. Also meine Story ist da ein bisschen, wie soll ich sagen, ich berücksichtige ein bisschen problematisch. Ich habe irgendwann, ich glaube, mit 11 oder 12 Jahren Die Wolke von Gudrun Pausebank gelesen, so ein Anti-Atomkraft-Buch. Und das hat mich in dem Alter ziemlich traumatisiert, weil ich dann dachte, okay, wir müssen die ganzen Atomkraftwerke abschalten. Und wenn nicht, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Mhm. Und in einem Alter, in dem man selber sehr wenig Gestaltungskraft und kaum Macht und kaum Geld hat, hat mich das unheimlich gelähmt, weil ja ich daran nichts ändern konnte. Und deswegen fahre ich so ein bisschen die Schiene, dass ich sage, die sollen erst ein gewisses Alter erreichen und dann werde ich das Thema richtig ansprechen. Außerdem, also wenn es sie interessiert, dann werden sie natürlich mit ihren Internetzugängen sehr schnell von selbst drauf kommen, was da ist. Ich meine, ihr eigener Vater hat 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Die Barriere ist niedrig, um da reinzukommen.
Ja. Ja, und Kinder kriegen unglaublich viel mit und haben ganz feine Antennen. Ne? Meine sind 11 und 13 und die kriegen mehr mit, als man manchmal glaubt. Die beiden waren die Treiber dafür, und haben gesagt, vor 1,5 Jahren, jetzt leben wir komplett alle vegan. Weil wir nicht wollen, dass Tiere leiden müssen, weil wir nicht wollen, dass dem Planeten schlecht geht, weil es gesundheitlich für den Einzelnen auch gar nicht so blöd ist. Und die geringen Einschränkungen, die das mit uns bringt, das nehmen wir in Kauf. Also das können die in dem Alter. Weil sie sind ja sowieso damit befasst. Ne? Sie sind ja umzingelt von Internet, von Wissen, von Informationen, ob richtig oder falsch, sei dahingestellt.
Ja.
Ich fürchte, dass wir eine Welt haben, wo wir dieses Behütete gar nicht mehr hinkriegen, weil uns die Kontrolle darüber fehlt.
Das stimmt. Also, ja, das ist natürlich eine Illusion, richtig. Ich finde es immer schwierig, aus meiner Situation jetzt heraus das zu sagen, weil das nicht auch irgendwie mein Job ist und ich dann ein bisschen Sorge hat, dass ich das etwas überbewerte, wann man damit loslegen sollte. Aber ja, ich gehe stark davon aus, dass sowieso demnächst die ersten Rückfragen kommen und dann bin ich halt vorbereitet.
Ja, und dann lieber halt begleitet lernen sozusagen, ne? und führen und nicht in Bubbles verschwinden lassen. Jan, wie bist du denn auf den Titel gekommen? Klima-Bullshit-Bingo.
Ja, also ist natürlich immer eine Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Verlag und mir. Wir packen immer 30 Titel in einen Google-Doc und dann diskutieren wir darüber, welche am besten sind. In dem Fall, ich weiß nicht, ob alle mit dem Konzept von einem Bullshit-Bingo vertraut sind.
Also ich nicht, ich weiß nicht mal, was Bingo ist. Ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen, aber weiß gar nicht, wie es funktioniert.
Wirklich? Kann ich empfehlen, wenn der bei einem langweiligen Abend einfach eine Runde Bingo, dann ist der Abend noch ein bisschen langweiliger. Nein, also das ist ja mal so gesagt, dass das auf so Kreuzfahrtschiffen, dass das da gemacht wird. Also man hat eine Karte mit 25 Zahlen. Vorne steht irgendjemand, der zieht zufälligerweise Zahlen aus so einem Zufallsding raus und wer dann als erstes eine Linie hat, der schreit Bingo und gewinnt irgendwas. Also reines Glück. Und die Idee ist, dass man bei einem Thema, bei dem sehr viele Mythen und Falschaussagen im Umlauf sind, dass man da sagt, wir erstellen eine solche Karte mit den 25 blödsten Behauptungen. Einfach um zu zeigen, in diesen Debatten, guck mal, die Argumente, die jetzt von dir kommen, die sind nicht nur schwach, die sind auch so alt, dass wir sie bereits gesammelt haben und im Vorhinein prophezeien, dass sie von dir kommen. Und das soll natürlich so ein bisschen die Position verstärken, zu sagen, guck mal, ihr müsst ein bisschen, also wir sind schon 10 Schritte weiter vorne, wenn wir darüber wirklich irgendwie reden wollen, dann wäre es gut, wenn ihr ein bisschen aufholt. Das ist beim Klima leider genau dasselbe. In meinem ersten Buch erkläre ich, wie die Energiewende funktioniert, was zugegebenermaßen leider nicht ganz einfach ist. Und habe dann in der Reaktion gemerkt, dass eine ganze Menge Menschen, ja, die sind eben noch gar nicht bei dem Gedanken angekommen bei Energiewende, die gehen davon aus, dass Klimadestabilisierung gar kein Problem ist, weil Pflanzen ja auch CO2 brauchen oder weil in anderen Ländern auch CO2 ausgestoßen wird oder. Und das sind eben so Gedanken, ja, Menschen, die jetzt aus der Bubble kommen, die rollen dann natürlich mit den Augen und sagen, ah, wie doof, aber es gibt natürlich, nicht alle Menschen informieren sich zu allen Themen gleich und diese Behauptungen werden natürlich auch breit gestreut in seriös wirkenden Zeitungen. Deswegen, ich mache auch niemanden zum Vorwurf, wenn er auf das eine oder andere reingefallen ist. Ich bin ja selber irgendwann darauf reingefallen, also no offense. Aber ja, meine Gedanke war, dass wir eigentlich da vielleicht mal ansetzen sollten bei diesen ganz einfachen Aussagen, denn der Vorteil an einfachen Bullshit-Aussagen ist, dass man sie meistens auch einfach widerlegen kann. Und ich weiß, es gibt auch ein paar Kapitel, die strafen mich jetzt Lügen, aber bei den meisten ist es schon so, dass man nicht allzu tief graben muss, um zu zeigen, naja, das stimmt.
Das stimmt. Ja, das ist erschreckend einfach teilweise. Das ist auch der Grund, warum wir das Buch besprechen können. Wir richten uns ja eigentlich an Schülerinnen und Schüler. Ja, ich glaube, für den Grundschulbereich, wo wir immer so eine kurze Version vom Podcast haben, wird es diesmal wirklich schwer. Da muss der arme Cutter wirklich zaubern. Aber ich glaube, die Größeren können damit gut umgehen, weil diese Stammtischparolen, glaube ich, wirklich einfach zu widerlegen sind. Wir werden auch so ein paar einzelne uns gleich mal angucken, was mich im Vorfeld interessiert, wer hat denn diese 25 Themen ausgewählt?
Ich glaube, die ersten, ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Ich habe die genommen, die ich am häufigsten irgendwo unter Artikeln in Kommentare reingeschrieben bekomme. Wenn ich irgendwie sage, hier, wir müssen das und das machen, um bei möglichst nah an 1,5 Grad Erwärmung rauszukommen, ja, da gibt es ein paar Kommentare, die kommen wahnsinnig häufig. Und ja, die habe ich dann gesammelt und habe natürlich auch ein bisschen abgestimmt. Ich hatte auch zwei, drei Argumente, bei denen dann die Leute aus dem Verlag gesagt haben, das habe ich noch nie gehört oder ist mir auch zu, weiß nicht, ein bisschen zu abwegig oder ist wahrscheinlich so ein bisschen bei uns Nerds eher vielleicht ein Thema, weil es so super absurd ist. Also ein paar haben wir ausgetauscht, aber das meiste ist von mir meine subjektive Wahrnehmung.
Ja, also aus dem Alltag sozusagen gesammelt. Damit ist wahrscheinlich auch meine Folgefrage fast schon beantwortet. Von den 25 Themen, um die es da geht, ist 6-mal das Auto dabei. Das scheint Menschen in unserem Land in besonderem Maße zu beschäftigen.
Ja, absolut. Liegt natürlich auch daran, dass viele Menschen täglich in einem Auto drin sitzen und deswegen von Grund heraus annehmen, dass sie sich damit sehr gut auskennen. Also das haben wir alle Menschen haben so einen gewissen Hang dazu, dass wenn wir mit irgendwas unsere Zeit verbringen, dann überschätzen wir oft, was wir darüber wissen. Ja. Bei Autofahren so, bei Ernährung ist es auch ganz oft so. Also wenn man über Ernährung was sagt, dann gibt es sehr viel Kritik oft daran, weil viele Menschen denken, was erzählen die mir da? Ich esse doch jeden Tag ganz viel. Ich kenne mich mit der Ernährung aus. Und so ist bei Auto leider auch. Und dann haben wir natürlich noch eine große Autoindustrie in Deutschland. Viele Menschen sind da beschäftigt und haben Angst um ihre Jobs. Und deswegen sind da sehr viele Emotionen.
Ja, absolut. Ja, 80% der deutschen Autofahrer glauben, sie fahren besser als die anderen. Das darf man gern mal mathematisch auf sich wirken lassen.
Exakt. Sehr gutes Beispiel. Und ich wette, ich habe eine lange Zeit zu den 80% gehört, die das von sich behauptet haben.
Echt? Machst du nicht mehr? Also ich bin davon fest überzeugt.
Ich würde mal vermuten, dass ich irgendwo im Durchschnitt bin, aber ich habe also warum sollte ich da eine besonders große Fähigkeit haben? Also weder habe ich damit früh angefangen, noch habe ich jetzt irgendwie die weiße Unfallweste. Ich glaube, da sagt man sich ganz gerne.
Absolut, macht's Leben einfacher, ne? Also wie bei vielen Mythen und an vielen Stellen ist es halt einfacher zu glauben, man ist der Bessere.
Ja, genau.
Macht's aber in der Gesamtheit tatsächlich schwerer. Ich habe das Buch vor mir, da sind ganz, ganz viele Zettel drin, also viel mehr als sonst, wenn ich was lese. Und der lustigerweise ist der allererste tatsächlich sogar schon am Klappentext. Und zwar ganz oben am ersten Satz. Ich dachte früher, dass ein gutes Argument automatisch überzeugt. Damit leitest du im Klappentext ein. Also wirklich das Erste, was man nach dem Titel vom Buch liest. Ist das nicht so?
Ja, leider nicht. Also wenn es so wäre, dann sähe die Welt ganz anders aus. Das muss man auch lernen, wenn man sich für ein Thema interessiert. Einfach nur Recht haben, das reicht leider nicht, um Menschen zu überzeugen. Kann man sich ganz einfach ansehen daran, wann in welchen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Das war in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts und in Liechtenstein 1984. Und das liegt ja jetzt nicht daran, dass das Argument, dass Frauen bitte auch wählen können sollten, in Liechtenstein irgendwie weniger stichhaltig wäre. Also ist jetzt nicht so, also meine Argumente, die dagegen angeführt wurden, die waren natürlich ohnehin hanebüchen, keine Ahnung, von Frauen haben nicht genug Denkvermögen, um sich sowas Kompliziertes zu entscheiden, bis die sind zu emotional. Muss ich jetzt nicht groß drauf eingehen, warum das sensationeller Quatsch ist, aber man sieht schon, es hat fast 100 Jahre gedauert, bis dieses Argument dann auch in Liechtenstein zu einer Änderung geführt hat. Und ja, das Argument ist genau das gleiche.
Was mich mal interessiert noch, wie sieht bei so einem Buch das Lektorat aus? Also vielleicht zur Erklärung ganz kurz, ein Lektor, der ist ja kein Korrekturleser und guckt, ob da Rechtschreibfehler drin sind, sondern der prüft ja eigentlich auf logische Fehlschlüsse, ne? Um das mal so auf einen Satz runterzubrechen. Wer, ja, ganz um genau. Gottes Willen, schafft das denn bei so einem komplexen Thema in so einem Umfang? Wie läuft das?
Das war die wunderbare Diana, die das in diesem Buch gemacht hat, die ich auch in der Danksagung mit erwähnt habe. Denn so ein Buch ist tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt. Ich schreibe das zwar, aber die Lektorin in diesem Fall gibt dem Ganzen noch eine ganze Ecke Struktur mit. Das, was ich einreiche, ist ein Riesenhaufen Text, der nicht so schön leserlich ist, ohne Zwischenüberschriften. Und dann kommt die Lektorin und macht daraus das, was in diesem fertigen Buch so wunderbar leserlich und mit einem roten Faden und die prüft das eben alles. Und das ist ein sehr langer Prozess. Also ich reiche die erste Version des Buches, das Manuskript, habe ich eingereicht, glaube ich, im März oder April. Und dann geht das 10, 20 Mal hin und her mit 1000 Anmerkungen und hier fehlt noch eine Quelle und hier stützt die Quelle aber die Aussage nicht und hier habe ich gar nicht verstanden, was du damit sagen willst. Das dauert fast nochmal ganz genauso lang wie das Schreiben des Buches selbst, bis man daraus dann was gemacht hat, wo wirklich alles passt.
Ja.
Spielt eine sehr große Rolle.
Wie müssen das unsere Hörer sich vorstellen? Muss ein Lektor, eine Lektorin von den Themen Ahnung haben oder muss das Werk, das Buch so stimmig sein, dass auch ein thematischer Laie allein aus dem Buch heraus erkennen kann, ob es da Trugschlüsse, ob es da logische Fehler gibt? Das ist eine blöde Frage, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Nee, ich weiß schon mal. Meine Lektorin hier ist jetzt keine ausgebildete Klimaforscherin oder hat Ahnung von Energietechnik oder sowas. Ich habe im ersten Schritt versuche ich diese harten Zahlen und Daten, das mache ich noch mit Leuten, die irgendwie Expertise in dem Feld haben. Leute aus der Energiewirtschaft, Leute, die sich mit E-Autos auskennen, ich halte dann Kontakt mit Leuten von der Wirtschaftswoche oder von irgendwelchen renommierten Instituten und sag hier, das ist meine Rechnung für das Buch, ist da ein Fehler drin und sowas. Und dann schreibe ich es da rein und meine Lektorin, die sagt dann, sie muss das verstehen können, auch ohne da eben ausgebildet drin zu sein. Und natürlich, sie guckt natürlich auch, ob das plausibel ist, ob das mit gesundem Menschenverstand, ob man sagt, okay, das ist schlüssig oder ob ich sage, keine Ahnung, weiß ich nicht, die Straße ist nass, es muss geregnet haben. Dass sie dann sagt, ah ja, okay, Moment, da ist irgendwie, das passt irgendwie nicht. Vielleicht ist die Straße ja wegen was ganz anderem nass.
Ja, verstehe ich. Hast du für das Buch alles selber recherchiert, alles selber gerechnet, alle Quellen selber gelesen, beschafft, geprüft? Wie lief das ab? Oder gab es da ein großes Team und du hast nur in Anführungszeichen die Themen zugeworfen?
Ja, das mache ich schon selbst, zum allergrößten Teil. Es gibt natürlich manchmal den Glücksfall, dass einen bestimmten Gedanken irgendjemand schon mal an irgendeiner anderen Stelle sehr ähnlich formuliert hat und dann dafür selbst Quellen gesucht hat, dann ist die Arbeit ein bisschen einfacher, dann gucke ich mir die Quelle an und gucke, ob die seriös ist und ob sie das stützt. Und dann nehme ich sie natürlich, weil, also es gibt natürlich bei manchen Dingen eben oft die 1, 2, 3 besten Quellen, die man dazu finden kann, gerade bei so neuen Themen wie, keine Ahnung, wie günstig Batterien gerade werden oder sowas. Da gibt es leider jetzt noch nicht irgendwie 10 Forschungsarbeiten von 1000 Unis, die da irgendwie schon alle zu geforscht hätten, weil es so neu ist. Aber ja, das, also würde ich mal sagen, ist zu 95% meine eigene Leistung.
Ja, okay. Ich habe gerade mal schnell, während du erzählt hast, geblättert und habe gesehen, 248 Quellenangaben. Das klingt nach verdammt viel Lesestoff. Wie viel Zeit hast du denn für die Vorbereitung, beziehungsweise beim Schreiben, das wird ja auch ein laufender Prozess sein, fürs Schreiben des Buches gebraucht?
Muss ich auch zweifach antworten. Das Schreiben selber waren netto 4 Monate, würde ich mal sagen. War ein bisschen unterbrochen von verschiedenen Schicksalsschlägen. Aber die Vorbereitung, müsste ich wirklich sagen, war brutto bestimmt 1-2 Jahre. Also nicht, dass ich jetzt da schon drauf hingearbeitet hätte, aber ich habe mich in all diese Themen halt vorher schon eingearbeitet, habe darüber andere Artikel geschrieben, um das auch zu verstehen. Also gerade so Dinge wie berechnet man, ob ein E-Auto eigentlich klimafreundlicher ist als ein Verbrenner und was muss man da eigentlich alles mit einrechnen? Das ist manchmal gar nicht so trivial und wenn ich das jetzt nur für das Buch gemacht hätte, hätte das viel länger gedauert, aber ich habe eben glücklicherweise als Vorarbeit schon eine ganze Menge Artikel geschrieben, wo ich mich genau damit auseinandergesetzt habe und darauf konnte ich natürlich dann bauen.
Das heißt, du konntest auch aus deinem Blog wahrscheinlich dann vieles nutzen,
wo auf jeden Fall.
Du das schon thematisieren musstest. Ne?
Ja, ganz genau.
Ich habe mir auch ein Klebchen dran gemacht, exemplarisch. Exemplarisch an einen QR-Code. Das fand ich ganz spannend, die Idee überhaupt. Du hast bei jedem Kapitel hast du am Ende QR-Codes. Das ist total genial eigentlich, wo ich als geneigter Leser mir die Argumente im Internet runterladen kann, sie kopieren kann und dann an den Stammtisch, an meine Kumpel, an wen auch immer schicken kann, ohne mir selber auszudenken. Das finde ich mega cool. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Beim Duschen, tatsächlich. Diana hat gesagt hier, ich hatte in 10 Kapiteln, hatte ich am Ende das Grundargument nochmal so schön zusammengefasst auf 2-3 Absätze. So, wenn jemand sie hat gesagt, du Jan, ich hatte gerade gestern das Thema von dem Kapitel, mir hat irgendjemand Quatsch erzählt und ich wollte dein Buch schon nutzen, um darauf einzugehen, aber ich hatte keine Zeit, die 5 Seiten mir durchzulesen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mach doch zu jedem Kapitel am besten einmal so einen Abschluss. Ich dachte, eigentlich ist das eine gute Idee, eigentlich für Leute, die das eigentlich zwar wissen, aber sie brauchen es prägnant, kurz auf den Punkt. Und dann ist er, ja, aber was soll ich machen? Soll ich das jetzt einfach abschreiben? Da habe ich gedacht, ja, Moment mal, die meisten von unseren Diskussionen und Streits, die finden ja mittlerweile online statt. Die wenigsten sitzen ja in der Kneipe und streiten darüber. Eigentlich wäre es gut, wenn man sich das nicht nochmal alles selbst ausdenken muss. Denn ein kompliziertes Thema gut zusammenzufassen auf wenige Worte, das ist eigentlich, wie soll ich sagen, die Krux, die große. Das ist so das Schwierigste, was man machen kann. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt den Leuten, die das Buch kaufen, ich erkläre denen das, aber den schwierigsten Part überlasse ich denen, obwohl ich ja der Autor bin. Das ist ja eigentlich Quatsch. Und deswegen habe ich gesagt, ja, eigentlich wäre es am besten, wenn man sich den Rest rauskopieren kann und sagt, okay, ich will natürlich jetzt auch nicht, dass alle Leute komplett hirntot einfach nur kopieren, was ich sage. Dann haben wir auch nichts gewonnen. Deswegen, ich möchte alle ermutigen, das Kapitel davor auch einmal zu lesen und auch zu verstehen, denn vielleicht liege ich ja bei irgendwas auch mal falsch oder irgendwas ist irgendwann mal outdated oder es passieren irgendwelche Dinge, weswegen man sich korrigieren muss. Aber wenn man es schon zum 1000. Mal irgendwo gehört hat und sagt, ich kann das nicht mehr hören und ich weiß, wie falsch das ist, dann ist es vielleicht besser, sich Nerven und Zeit und Energie zu sparen und einfach den Text rauszukopieren, in die WhatsApp-Familiengruppe reinzuposten und zu sagen, hier, das ist mein Statement dazu. Prove me wrong. Viel Spaß. War so meine Vision.
Ja, also finde ich wirklich großartig. Werde ich auf jeden Fall klauen. Das finde ich echt ein tolles System. Apropos klauen, hast du, so vom Gefühl her, ne, ist das ja auch ein bisschen eigentlich so gegen den Duktus eines Autors zu sagen, das ist ja mein geistiges Eigentum, das ist mein Werk. Und du ermutigst Menschen quasi, deine Worte zu klauen, ich sag's nochmal bewusst flapsig, und die als eigene zu verwenden. Ist das für dich ein Problem?
Ja, ich finde es natürlich am allerbesten, wenn Sie sagen würden, hier, das ist meine Antwort und die habe ich übrigens aus dem Buch Klima Bullshit Bingo von Jan Hegenberg.
Ja.
Es ist aber auch so, ich meine, ich habe mir das jetzt nicht alles selbst ausgedacht. Ich muss ja auch bei anderen Leuten nachlesen, wie Dinge funktionieren. Ich bin ja kein Klimaforscher, ich bin auch nicht der große Fachmann für Energiewende. Es gibt in Deutschland tausende Leute, die sich da besser auskennen als ich, von denen ich wiederum die Studienarbeiten gelesen habe und die eigentlich nur übersetze in eine Sprache, die man auch versteht, wenn man jetzt ja nicht in der, keine Ahnung, seiner Forschung sitzt.
Und gibt's ja aber auch Quellen an, ne? Also ich bin jetzt kein Plagiatsjäger und hab's überprüft, aber du machst ja eben nicht das zu deinen eigenen Fehlern, ne?
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Also, ja, wenn jetzt jemand sagt, guck mal hier, das ist mein Argument dagegen und gibt das so als eigenes aus, toll fände ich das, glaube ich, nicht. Aber auf der anderen Seite ist es mir immer noch lieber, wenn die Person das macht, als wenn irgendwo Unsinn und Widerspruch stehen bleibt. Und als zu schweigen, genau. Und der Unsinn ist so viel gerade. Und wir werden da überholt. Ich kann nicht das ganze Internet alleine korrigieren. Ich bin darauf angewiesen, dass wir daraus eine Teamarbeit machen. Und das ist einfach meine Hilfestellung. Und ja, ich meine, die Leute, die das jetzt nehmen, die haben ja immerhin das Buch gekauft, hoffentlich, oder ausgeliehen, oder von jemandem geborgt, sehr lange. Ich glaube, dass es unterm Strich immer noch mehr für mich dabei rauskommt, wenn die ein paar kleine Zusammenfassungen von mir klauen, als wenn ich den Kampf alleine führe.
Da war so ein ganz, ganz interessanter Ausflug eben drin, da muss ich mal kurz drauf eingehen. Das ganze Internet korrigieren. Ist das dein Ziel? Ist das dein Endziel, das ganze Internet korrigieren? Die Wissenshoheit zu haben und zu sagen, Leute, das ist richtig?
Nee, natürlich nicht. Also das geht ja schon allein deswegen nicht, weil ich nicht immer weiß, was richtig ist. Tatsächlich meine absolute Traumvorstellung wäre, dass wir alle ein bisschen wachsen in dieser Debatte und uns eben nicht mehr über die Themen unterhalten, die jetzt in meinem Buch drin sind, weil das halt wirklich so, weil das ja oft so Null-Argumente sind, keine Ahnung. Da geht es darum, dass jemand sagt, ich finde Klimaschutz blöd, weil in China auch Emissionen verursacht werden oder weiß nicht was. Das sind Dinge, über die möchte ich mich nicht mehr streiten, weil die auch so destruktiv sind, weil die uns nirgendwo hinführen. Ich fände es cool, wenn wir uns in 10 Jahren über Dinge streiten, wo sich auch wirklich streiten lohnt, weil es da verschiedene Meinungen gibt, die auch alle irgendwie ihren Stellenwert haben. Keine Ahnung, also auch bei Klima. Wir können ein Panel von super schlauen Leuten machen, die sich eine Stunde lang darüber streiten, ob wir jetzt mehr, keine Ahnung, riesige Stromtrassen durch Deutschland bauen oder überall ein paar Batteriespeicher hin oder ob wir mehr Sachen, keine Ahnung, mehr Wasserstoff aus Namibia importieren. Und da kann ich auch nicht sagen, ja, die Person hat recht. Das ist nicht mehr so einfach. Das sind dann Dinge, die müssen wir wirklich gesellschaftlich klären. Und vielleicht liegen wir auch da irgendwie daneben und treffen erstmal eine doofe Entscheidung. Aber das sind Dinge, da lohnt es sich, dass wir darüber diskutieren. Und das gibt es natürlich bei ganz vielen anderen Dingen auch, dass es wirklich Themen gibt, da gibt es nicht so ganz klar schwarz-weiß, richtig und falsch. Das wird sich im Laufe der Zeit erst zeigen. Und da sind wir ja auch darauf angewiesen, dass die anderen uns korrigieren. Deswegen ist es so schlimm, wenn wir Debatten kaputt machen durch billige Lügen, denn dann berauben wir uns einer der wichtigsten Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, nämlich eine Lösung zu erarbeiten.
Ja.
Und da sind wir alle drauf angewiesen. Niemand ist perfekt.
Absolut. Absolut. Also das ist wahrscheinlich auch eine Frage von Definition oder Zielsetzung von Streiten. Was will ich denn damit erreichen? Will ich nur Recht haben? Will ich nur, was ich noch schlimmer finde, Recht haben ist mir egal, nur irgendwie dastehen und mich zeigen, was ja auch dank Social Media sehr präsent ist.
Ja.
Oder geht es mir, wie du sagst, um eine Lösung, ne? um Kompromiss im Zweifel auch, nicht schwarz und weiß zu haben, sondern vielleicht was zu finden, wo die Mehrzahl, alle wirst du nicht erreichen, aber wo die Mehrzahl der Menschen mit leben kann. Ne?
Ja, also gerade bei dem Thema ist das ja so. Da hast du eigentlich ganz oft eine riesige Mehrheit von Menschen, die eigentlich mehr oder weniger das Gleiche wollen. Es ist ja nicht so, dass es wirklich viele Menschen gibt, die wirklich in einer um 2 Grad erwärmten Welt leben wollen. Es gibt viele, die machen sich vielleicht keine Vorstellung, wie das aussieht. Aber wenn du ihnen jetzt wirklich einen Film zeigen würdest, hier guck mal, du hast die Auswahl zwischen der Welt und der Welt, das ist die um 2 Grad erwärmte und das ist die andere. Ja, also da wird es wenig Leute geben, die bei klarem Verstand sagen, ja, ich nehme die heißere und chaotische Chaoswelt.
Das gefällt mir auch. Du hast tatsächlich an einer Stelle den Begriff auch mal anders definiert. Du hast eben nicht von Klima, ach, welcher der vielen Zettel war das? Hier. Du hast nicht gesagt, wir sollten nicht den Begriff Klimawandel verwenden, sondern Klimadestabilisierung. Das habe ich gefeiert, ne, innerlich, weil ich dachte, ja, du hast recht. Das andere ist so verharmlosend, als sei das irgendwas, was daherkommt und hat mit dem, was passiert, gar nichts zu tun. Das sehen wir in den Extremwetterlagen, das sehen wir in Flutkatastrophen, das sehen wir im Untergehen von Inseln. Wir haben eine Destabilisierung, ne? Das ist ein schöner Begriff. Warum wird der nicht verwendet?
Also ich bin jetzt nicht der Erste, der sagt, hey, lass mal lieber weniger Klimawandel sagen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, lass bitte lieber das Wort Klimakrise benutzen. Oder es gibt noch so zwei Begriffe, die meistens genannt werden. Ganz am Anfang war das halt der Name. Sprache ist natürlich immer was so ein bisschen chaotisch ist. Irgendwann benutzen manche Leute Begriffe und dann verbreitet sich das. Ist ja auch bei anderen Begriffen so, die komplett sinnlos sind. Ich vermute mal, das kommt wahrscheinlich auch sehr viel aus der Forschung. Und in der Forschung ist es halt normal, dass man ja jetzt eigentlich nicht so dick aufträgt. Und wenn man da sagt, hier, das ist der Klimawandel, dann ist den meisten Beteiligten klar, was es bedeutet. Und wir müssen, glaube ich, dann einfach einen Begriff nehmen für uns Normalos, damit wir verstehen, was das bedeutet. Und
nochmal zu den QR-Codes. Ich finde die ja auch technologisch interessant, über die Möglichkeit hinaus. Du kannst die nämlich messen und natürlich sehen, ruft die jemand ab, lädt das jemand runter, nutzt das jemand. Machst du so eine Messung? Guckt ihr, wie viele Menschen wirklich die QR-Codes abrufen?
Tatsächlich noch nicht. Soll ich natürlich mal machen. Ich bin nur leider ein riesen Chaot und hatte einen etwas turbulenten Sommer hinter mir. Und versuche gerade erst ganz viele Sachen aufzuarbeiten und muss jetzt erstmal ein paar normale Artikel auf den Blog draufpacken, denn der ist ganz schön verwahrlost aktuell. Und dann werde ich aber auf jeden Fall auch mal gucken, wie oft werden die aufgerufen, welche sind am beliebtesten. Denn das ist ja auch ein ganz guter Gradmesser, um zu gucken, welches Thema ist eigentlich das, wo die Leute sich am meisten Hilfe holen. Ja, aber tatsächlich habe ich es noch nicht gemacht.
Okay, also sehr spannend. Wenn du da wirklich mal Ergebnisse hast, kannst du mir die gern schicken, dann baue ich die mit ein, weil das finde ich wirklich spannend. Wir hatten gerade, mit Blick auf die Uhr, sonst müssen wir so viel rausschneiden oder zwei Folgen von machen. Du hattest gerade gesagt, niemand möchte sehenden Auges in einer Welt leben, die 2 Grad wärmer ist. Jetzt haben wir, zumindest nach aktuellen Prognoselagen von ernstzunehmenden Wissenschaftlern, leider die 2 Grad eigentlich schon hinter uns gelassen. Also wir steuern ja rasenden Schrittes sogar auf eine 2,6 bis 3,0 zu. Ist das jetzt der Grund zu sagen, dann brauchen wir gar nichts mehr machen? Oder was nun?
Also ich glaube, wir sind an den 2 sind noch nicht vorbei. Die 1,5 werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Dazu müssten wir in den nächsten, ich glaube, 4-5 Jahren so eine drastische Reduktion hinbekommen, dass unrealistisch. Also zumindest hat deshalb Multiplativ das gestern im Interview gesagt. 2 Grad sollten wir auf jeden Fall noch als realistische Option drin halten. Und das ist der Punkt, das ist mit diesen Kommazahlen vielleicht ein bisschen unintuitiv für viele Menschen, aber 1,6 Grad ist immer noch viel, viel besser als 1,7 Grad und so weiter. Das heißt, da lohnt sich wirklich der Kampf um jedes Zehntel Grad. Klingt für viele Menschen immer ein bisschen komisch, weil für uns ein Zehntel Grad überhaupt nicht wahrnehmbar ist, wenn wir vor die Tür treten. Da muss man sich auch wirklich klar machen, das heißt nicht, dass es auf der gesamten Welt gleichmäßig um diesen Betrag Temperatur einfach wärmer wird. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es gar nicht so schlimm, sage ich mal. Das Problem ist, dass dadurch die Extreme total zunehmen. Und das ist das Problem.
Ja. Okay, so ein kleiner Faktencheck. Also ich habe gerade noch mal geschaut, gerade Multiplativ, den habe ich nämlich gestern auch zitiert, sagte im Spiegel Online gestern, wir steuern wirklich konsequent auf die 3 Grad zu und auch das UN-Klimazentrum gesagt, wir sind bei 2,6 tatsächlich. Also es ist dramatischer,
also wir steuern als darauf wir uns
bewusst
zu
machen, weil du hast recht, 0,1 ist ein enormer Schritt im globalen Kontext. Ne?
Also ich wollte nur klarstellen, also er meint damit, die Regierungserklärung, die Gesetze, die aktuell getroffen worden sind, die reichen eigentlich nur aus, um die Temperatur auf 2,6 Grad Erhöhung zu begrenzen, was natürlich dramatisch zu viel ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir schon da sind. Also wir sind aktuell bei, ich glaube, 1,4 Grad und es wird schwierig, die 1,5 einzuhalten. Wir sind da noch nicht, aber wenn wir jetzt einfach so weitermachen würden, wenn wir uns jetzt keine strengeren Klimaziele setzen würden und einfach, ja, wenn man jetzt praktisch die jetzige Entwicklung extrapolieren würde, wir würden einfach so weitermachen, dann kommen wir bei 2,6 Grad raus. Und ja, im Prinzip ist es ein Aufruf dazu, gefälligst bessere Gesetze zu veranschlagen. Ich sage das mal so, weil viele Leute es so verstehen, als wenn da ohnehin nichts mehr dran zu ändern wäre. Aber da ist noch was dran zu ändern. Wir müssen es aber ändern.
Ja, das schreibst du auch. Schreibst du auch in deinem Buch. Du schreibst, wir hatten noch nie eine bessere Chance, das Problem zu lösen. Vor 20 Jahren war die Situation wirklich verfahren und recht hoffnungslos, aber seitdem ist viel passiert. Das ist ein sehr hoffnungsvoller Satz oder zwei Sätze sind es. Ich finde die wirklich sehr hoffnungsvoll. Stehst du dazu immer noch?
Schaffen wir das? Auf jeden Fall. Wir schaffen auf jeden Fall was. Die Frage ist, wie viel wir schaffen. Wir schaffen auf jeden Fall so viel, dass es fatal wäre, jetzt zu sagen, oh, am Ende schaffen wir das nicht, wir machen einfach so weiter wie bisher, weil dann schaffen wir es wirklich nicht. Und also ich bin ja schon lange Klimafuzzi. Es war wirklich so 2015, 16. Das Thema hat niemanden interessiert. Es gab kein Fridays for Future. Es gab niemanden, der das offiziell eingefordert hätte. Und wir waren auch technologisch nicht so weit. Es war, wenn man irgendwo gesagt hat, lass mal hier ein neues Kraftwerk hinbauen, haben viele Leute gesagt, ja, am besten der Kohle und Gas, das ist ja schön billig. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Wenn man sich jetzt anguckt, was für Kraftwerke weltweit ausgebaut werden, also ich glaube 85% der globalen Kapazität sind Wind- und Sonnenkraft von allen neu zugebauten Kraftwerken. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und in krass kurzer Zeit. Es ist, also man kann sich ja mal angucken, was große Regierungsorganisationen und NGOs prognostiziert haben vor 10 Jahren, wo wir heute sind. Und da haben, natürlich bei manchen Dingen hat man gehofft, dass die Regierungen sich da ein bisschen besser anstellen. Aber es gab zum Beispiel, wenn da jemand gesagt hätte, hier 2024 werden in China 50% aller Autozulassung elektrisch sein. Ja, nie im Leben, nie im Leben. Da haben viele Leute komplett unterschätzt, wie schnell manchmal Wandel funktioniert. Und das spielen sie einfach gerade in die Karten. Deswegen, ja, also ich stehe zu diesem Satz explizit auf jeden Fall. Wir haben aktuell super viele Optionen. Wir haben aber auch eine ganze Menge Menschen, die aus verschiedensten Gründen diese Option nicht ergreifen wollen. Und das ist unser größtes Problem aktuell. Also es ist nicht so, dass wir warten müssen, dass die Zaubertechnologie erfunden wird, die ist längst erfunden. Wir müssen die Menschen aber dazu kriegen, sie auch zu benutzen. Das ist eigentlich der Flaschenhals aktuell.
Daran arbeiten wir, daran arbeitest du mit deinem Buch, mit deiner Arbeit, daran arbeiten wir mit dem Podcast. Deswegen will ich das tatsächlich als Schlusswort so auch stehen lassen. Das ist wunderbar, denn mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch geholfen, also persönlich auch tatsächlich geholfen. Ich fühle mich nicht mehr unbedingt dauerhaft wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft, wenn ich immer gegen dieselben Argumente ankämpfen muss. Und ich werde auf jeden Fall in den Diskussionen in Zukunft auch es mir einfacher machen und dank QR-Code auch deine Argumente einfach mitnehmen, mit Quellenangabe natürlich, wie sich das gehört. Und vielen Dank. Danke, dass du bei uns warst. Es hat mir Riesenfreude bereitet.
Ja, Dieter, gerne wieder. Bis dann. Ciao.